Mauke ist eine wunderschöne Koralleninsel im Südpazifik mit goldenen Stränden, mit Palmen, also alles, was man immer so in den Reiseprospekten sieht und mit einer architektonischen Besonderheit. Ungefähr in der Mitte der Insel steht eine ganz tolle Kirche, die Ziona-Kirche, und die ist im 19. Jahrhundert von den Dörfern Ngatiaura, genau, und Areora gemeinsam erbaut. Und man war sich einig, dass da bei der geringen Einwohnerzahl der Insel, ich glaube ungefähr 600 Leute, also in zwei Dörfern verteilt, dass da eine Kirche für alle völlig ausreichend wäre. Und beide Dörfer brachten Baumaterialien und ihr Können und ihre handwerklichen Leistungen mit ein. Und es war ein wunderbares, gutes Hand-in-Hand-Arbeiten und, man muss mal sagen, auch ein tolles Zeugnis christlichen, geschwisterlichen Einvernehmens, bis das Gebäude stand und sie sich nicht über die Innendekoration einigen konnten. Vor allem am Farbanstrich entzündete sich der Streit. Dabei ging es teilweise, muss man ehrlich zugeben, nur um Nuancen. Rosa gegen Rot, Blaugrün gegen Türkis. Also ich bin nicht so der Farbexperte, lege mir beides vor und ich sage, ja, schaut ähnlich aus. Trotz langer Diskussionen fanden die beiden Dörfer keine Einigung, wie das bereits errichtete Gebäude denn nun innen ausschauen sollte. Ihr Kompromiss? Sie errichteten eine Mauer in der Mitte. Und jedes Dorf gestaltete seine Hälfte des Kirchenraums nach seinem Gusto. Und es wurden zwei Eingänge gebaut, zwei ganz separate, und dann sonntags zwei getrennte Gottesdienste abgehalten. Naja, also ich würde auch wirklich sagen, gehalten, nicht gefeiert. Normal sagt man, wir feiern Gottesdienst. Also unter den Bedingungen ist es dem Feiern nicht allzu zu weit her. Denn wie soll man den Gottesdienst feiern angesichts dieser Mauer, die ja nicht nur durch die Kirche ging, sondern auch durch die Herzen? Diese Mauer ging so weit und dieser Widerstreit zwischen diesen beiden Dörfern, dass die einen draußen lautstark gestört haben, gespielt haben oder sonst irgendwas gemacht haben, wie die anderen dann drinnen das hielten, was sie noch für einen Gottesdienst hielten. Und dieser unglückselige Zustand ging dahin Sonntag für Sonntag, Jahr für Jahr. Scheinbar haben sie beim Bibellesen ein bisschen geschummelt, das machen wir auch mal ganz gern, und so eine Seite überblättert, nämlich die, wo Markus 3,25 steht. Denn dort äußerte Jesus sich ja zu diesem Thema mit einer ganz eindeutigen Ansicht. Ein geteiltes Haus hat keinen Bestand. Beziehungsweise nach Luther, wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Eine Aussage, die übrigens auch aus einer Konfliktsituation stammt. Als nämlich Schriftgelehrte Jesus vorwarfen, er würde den Teufel durch Beelzebul austreiben, also mit dunklen Mächten im Bunde stehen und dadurch Leute von Dämonen befreien, da argumentierte er mit einem Appell an die Logik. Habt ihr schon mal mit einem Appell an die Logik probiert? Funktioniert meistens super, ne? Ja. Diese Sachen zwischen Jesus und den Pharisäern, die zogen sich lange hin. Aber Jesus versuchte es zumindest. Wie kann ein Reich Bestand haben, wenn es mit sich selbst im Widerstreit liegt? Wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Wie gut kommt ihr mit eurer Arbeit voran, wenn Streit zu Hause ist? Ich weiß es nicht. Bei uns klappt das nicht so doll. Dieser Bibelvers, Markus 3,25, war auch der Bibelvers, der den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln am meisten beschäftigte. Ja, der sogar so eine Art Lebensmotto für ihn war. Nämlich genau dann, als seine Nation zerrissen war, in der Frage der Sklaverei. Die einen Staaten waren dafür, die anderen Bundesstaaten waren dagegen. Und er wusste, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und letztlich löste dieser Konflikt einen Bürgerkrieg aus, der das Haus der Nation beinahe zerstört hätte. Und obwohl Lincoln danach im guten christlichen Sinne Wiederaufbaumaßnahmen in die Wege leitete, und das hat er ganz bewusst getan. Andere haben ja gesagt, na, jetzt haben wir die Südstaaten niedergerungen, mach sie platt. Ja. Und er hat gesagt, nee, es ist unser Ding, die Nation wieder aufzubauen. Auch dieser widerspenstigen Teile. Und dadurch schuf er Möglichkeiten zur Versöhnung. Und ich denke, wenn er das nicht getan hätte, ich weiß, es gibt immer noch diesen Nord-Südstaaten-Konflikt in Amerika, aber wenn er das nicht getan hätte, denke ich, wäre das sehr, sehr, sehr schnell wieder auseinandergebrochen. So hält es ja wenigstens einigermaßen, auch wenn es eiert. Ihn selbst aber hat dieser Konflikt und auch vielleicht diese Versöhnungsgeschichte, ihn hat das das Leben gekostet. Er wurde dann ermordet. Eine Menge anderer Leute hat der Versuch der Versöhnung ja auch gerade in Amerika das Leben gekostet. Und letztlich ist es wirklich erstaunlich, dass diese Nation immer noch ein Haus ist. Und ich denke, es ist vor allem diesen Leuten zu verdanken, die an der Versöhnung gearbeitet haben. Neben Lincoln sicher Martin Luther King, der auch gerade in der Rassenfrage da ganz ungewohnte, aber sehr, sehr versöhnende Wege ging. Nun haben Jesus und Abraham Lincoln sicher recht damit, dass ein geteiltes Haus nicht von Dauer ist. Trotzdem müssen wir, denke ich, aus bitterer Erfahrung sagen, gerade so als Christen auch, das kann schon dauern, bis so ein Haus das auch einsieht oder vom Platz gefegt wird. Manch Haus auf Sand und manche Mauer des Hasses kann schon ein paar Jahre Widerstand bieten, bevor der unselige Zustand beendet wird oder es zum Einsturz kommt. Als Deutsche können wir da ja ganz gut mitreden, Berliner besonders. Irgendwie Berliner unter uns? Na gut. Ah, wunderbar, genau. Du weißt das aus eigener Anschauung. Da hat man lange auf die Berliner Mauer gestarrt, bevor diese Zeit reif war. Und als Antwort, denke ich, auf viele, viele Gebete und auch viel menschlichen Einsatz, der aus der Versöhnung und auch aus dem Gebet entstanden war, eine friedliche Revolution diesen unseligen Zustand beendete, zumindest diesen. Selbst heute ist ja noch nicht alles wieder eins, gibt es ja in Westen und Osten in manchen Köpfen immer noch Mauern und manche wollen ihre Mauer ja auch wieder. Und da merkt man, ähnlich wie in Amerika, echter Frieden braucht seine Zeit und immer wieder Leute, die daran arbeiten, einen versöhnlichen Ausgleich zu schaffen. Als Christen steht uns vielleicht ebenso die Spaltung der Kirche vor Augen. Wir wurden ja, ich denke, in einem guten Sinn im Reformationsjahr nochmal daran erinnert, ja, auch wenn es ja nicht der Sinn der Reformation war, aber da haben wir nochmal geguckt, was gibt es überhaupt so in der christlichen Landschaft, und da merken wir, ah, es gibt doch wahnsinnig viele Unterschiede. Und heutzutage ist es ja nicht mehr ganz so dramatisch, aber früher war dieses mit dem Protestanten und Katholiken ja oft dann so ganz scharfe Entscheidung. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Und wahrlich, es sind manchmal mehr Wohnungen darin, als uns lieb ist, wenn wir uns darin zurechtfinden wollen. Nicht nur Außenstehende tun sich manchmal schwer mit diesem, da gibt es die Heilsarmee und die Baptisten und die Methodisten und dann gibt es die römisch-katholischen und die altkatholischen und die russisch-orthodoxen. Also ihr könnt es mal so alles gucken, aber da geht es ja manchmal selber schon so. Es sind eine Menge Wohnungen in Gottes Haus und manchmal verwirrt uns das. Und nicht selten meint manche WG darin, allein im ganzen Haus zu sein. Oder will zumindest die Hausordnung für das ganze Haus aufstellen. Das ist immer so ein bisschen ringen auch bei den ökumenischen Bemühungen. Wer hat jetzt hier das Sagen? Kann man das jetzt so noch tolerieren oder finden wir uns da? Als ob Gott seine Hausordnung nicht längst schon selber aufgestellt hätte. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ebenso wie kehr zuerst vor deiner eigenen Tür so eine Regel, die man ja ganz gerne einfordert, aber ganz, ganz schwer selbst umsetzt. Darum kann das schon ein bisschen dauern mit dem Weg zu einer guten Hausgemeinschaft. Wer von euch wohnt in Miete mit anderen Parteien zusammen? Kommt ihr mit euren Nachbarn klar? Wunderbar, der Herr segne euch. Ich habe das Haus von meiner Mom geerbt, ich habe zwei Parteien drin und es ist immer wieder wie interessant, was man da alles ausgleichen muss. Ähnlich machen wir es als Christen ja auch in der Ökumene. Und wir haben einen langen Weg zurückgelegt, denke ich. Und ich denke, im Großen und Ganzen einen guten Weg, sodass wir uns zumindest nicht mehr gegenseitig das Christsein absprechen. An dieser Stelle merke ich manchmal, da sprunzelt der eine oder andere die Stirn, der vielleicht ein bisschen irgendwo in einer besonderen Situation oder vielleicht, wie ich, auf dem Land aufgewachsen ist. Da tun es manche halt immer noch. Da hast du schon recht. Und auch öfter als mir lieb ist, speist sich das Selbstbewusstsein auch mancher Baptisten daraus, dass sie besser sind als die Katholiken. und das der Katholiken daraus, dass sie die einzige wahre Kirche sind, und das der Lutheraner aus der Heldentat der Reformation, die ja vielleicht dann doch jetzt langsam ein bisschen verjährt ist. Und da merken wir, Umdenken braucht so seine Zeit. Gelebte Ökumene besteht aus vielen kleinen Schritten und Umdenkprozessen. Aber gerade Umdenkprozesse sind immer das, was eigentlich die, so auch Paulus immer gesagt hat, Umdenken lernen, Metanoia, das ist die eigentliche Bekehrung. So, zurück zu Mauke. Auch auf Mauke dauerte es seine Zeit, bis es endlich ein Pfarrer schaffte, im Geiste Christi die verfeindeten Dörfer wieder von einem gemeinsamen Gottesdienst zu überzeugen. Statt den eigentlichen Sinn der Kirche weiter verfallen zu lassen, wurde die Mauer in der Mitte niedergerissen und alles einheitlich in einer neutralen Farbe gestrichen. Und die Kanzel hat man daraufhin in die Mitte gerückt, so ähnlich wie bei euch, sodass der Pfarrer bei der Predigt mit einem Bein in der einen und mit dem anderen Bein in der anderen Hälfte der Kirche stehen konnte. Ich glaube ziemlich sicher, 100 Pro, dass da einige in der Anfangszeit schwer darauf geachtet haben, dass er da nicht zu einseitig wurde. Stand er halt da wie John Wayne, ne? Okay. Wir mögen darüber schmunzeln oder den Kopf schütteln oder die Augenbrauen dabei hochziehen, aber hat nicht auch der Pastor manch anderer Kirche einiges auszugleichen? Soll mit beiden Beinen fest in verschiedenen Lagern stehen? Wenn das nur 2 sind, ist es schon schwierig. Wenn es mehr sind, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Immerhin hat er nur 2 Füße. Und es können nicht immer alle Anschauungen den gleichen Platz einnehmen. Und bildet nicht diese geteilte Kirche in Mauke im Kleinen genau das ab, was uns ja auch im Großen Probleme macht? Dass wir eben als Christen oft mehr geteilt sind als eins. Zwar nicht so oft in architektonischen Fragen, obwohl ich gehört habe, das gibt's auch, aber dafür umso mehr in theologischen. Wir sind geteilt in Katholiken und Protestanten, geteilt in Tauffragen und Abendmahlsfragen und in so vielen anderen Fragen, dass sich Außenstehende immer wieder fragen, ob wir sie noch alle beisammen haben. Wir meinen, die Dreieinigkeit zu verstehen, aber wie oft schaffen es 2 von uns, sich einig zu werden? Und das, obwohl wir wissen, dass darauf Segen liegt. Sagte doch Jesus, wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. So lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 19. Steht da. Erleben wir aber wenig, ne? Vielleicht kriegen wir das mit dem Einssein nicht so hin. Diese Einheit, diese geschwisterliche Einheit, die auch die Vater-Sohn-Einheit immer auch widerspiegeln soll, die war Jesus so wichtig, dass er sie beim letzten Abendmahl nochmal besonders betonte, als er für seine Jünger bezüglich der auf sie zukommenden Herausforderungen betete. Wisst ihr alle, was dann kam? Kreuzigung, Zusammenbruch ihres Glaubens, ihres Selbstverständnisses da. Und meistens, wenn was schiefläuft, was passiert dann? Ah, der ist schuld. Ja, genau, ihr kennt das. Okay. Und damals werden auch wir später Berufenen bereits mit einbezogen. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist die Ansage. Jetzt könnt ihr gucken, wo sind wir auf diesem Level? Also ich will euch jetzt nicht deprimieren oder so, aber ich sag nur, wir müssen da realistisch sein. Und wir wissen das alles, zumindest wenn wir die Bibel lesen. Die meisten von euch tun das viel öfter als ich. Und gewiss sind wir uns im Großen und Ganzen einig, dass vieles von dem, was uns trennt, gar nicht so wichtig ist. Besonders, wenn es sich dabei um die Besonderheiten der anderen handelt. Unsere eigenen hingegen stehen gewiss auf einem anderen Blatt der Bibel, oder? Da sind wir schriftgemäß. Das große Gemeinsame passt ja. Wir glauben an denselben Gott, wir feiern dieselbe Auferstehung, teilen denselben Heiligen Geist, aber ach, die Inneneinrichtung. Die Erkenntnisse und Rituale, die haben wir vor Augen. Die gelten uns als richtig und wichtig, darin drückt sich ja unser Glaube aus. Grundsätzlich tut sich jeder schwer, das, was er mit der geistlichen Muttermilch mitgeschluckt hat, was er verdaut hat und was ein Teil von ihm geworden ist, plötzlich als überflüssiges Nahrungsergänzungsmittel zu betrachten. Wie? Was jetzt? Doch kein Superfood? Nur Reformhaus oder Reformationshaus abzocke? Schadet nichts, aber man braucht es nicht wirklich? Da wird's schwierig. Wieso sollte ein Christ etwas, wofür die Gründer seiner Kirche teuer bezahlt haben, nicht selten mit dem Leben, ihre Nachfolger vielleicht eher mit der Kirchensteuer, wieso sollte er etwas, das er auch selbst als richtig erkannt und vertreten hat, was für ihn zu den Farben seines Glaubens gehört, von etwas anderem übermalen lassen? Und dann noch dazu von seiner billigen Einheitsfarbe. Nur um der Liebe willen, die kann man ja nicht mal sehen, wird sich auch so mancher auf Mauke gedacht haben. Die ersten Jahre meines jungen Glaubenslebens, langes her, war für mich der Jugendraum der Kreuzkirche in Landshut, die sogenannte Funzel, meine geistliche Heimat. Die war so im 70er-Jahre-Teestubenstil eingerichtet, nach heutigen Designmaßstäben natürlich ein Gräuel vor dem Herrn der Architektur, für mich aber total gemütlich. Und eine Wand des Raums war bedeckt von so einer Art Pop-Art-Gemälde, vom Sohn unseres Pastors in eigener Hand erschaffen. Und in dem wurde ein Weg dargestellt, der von einer konsumgeprägten Stadt, so mit diesen Coca-Cola und sonstigen Logos, direkt zu den drei Kreuzen auf Golgatha führte. War jetzt sicher, Ernie, mögst mir verzeihen, kein Rembrandt und kein Van Gogh, aber auf mich hat es damals Eindruck gemacht. Und in dieser Teestube habe ich angesichts dieses Bilds, aber nicht nur dadurch, viele gute, für meinen Glauben prägende Stunden verbracht. Und es hat mir dann schon wehgetan. Ich habe da keinen Aufstand gemacht, aber es hat mir wehgetan, als dann das Bild dann Jahre später, als der Raum umgestaltet und zur Kinderstube wurde, einfach mit einer Wandfarbe zugepinselt wurde. Die Entscheidung war sicher richtig und es war dran. Alles hat seine Zeit und die Funzel gab es schon lange nicht mehr. Aber für mich bedeutete das Gemälde nicht nur geistliche Botschaft, sondern es hingen eben auch viele gute Erinnerungen dran. So ähnlich wie ich haben sich vermutlich manche auf Mauke gefühlt, als ihr Dekor, bei dem sie sich so viel Mühe gemacht haben, dass sie liebevoll zur Ehren des Herrn dahin gepinselt hatten, als das alles unter einer schlichten Einheitsfarbe verschwand. Aufeinander zugehen auf dem Weg der Versöhnung hat ganz selten, ich fürchte fast nie, mit sofortigen berauschenden Glücksgefühlen zu tun. Loslassen kann wehtun und kann ein wahnsinniges Gefühl des Verlustes auslösen. Aber leider nicht selten besteht eben die Kunst des Aufeinanderzukommens zunächst mal im Weglassen. Was ist verzichtbar? Was ist weniger wichtig als unsere Liebe zueinander? Oder Gottes Liebe zu uns allen? Eine interessante Frage. Nicht nur für Ehepaare, die das ja im täglichen Kompromiss auch immer wieder ausraufen, sondern auch für Gemeinden. Die Ehefrau hinterfragt vielleicht ein paar liebgewordene Gewohnheiten. Die Gemeinde hinterfragt viel mehr. Damit wird Geschwisterschaft zum Prüf- und Schleifstein unseres Christseins. Und doch steht da, und da kommen wir nicht dran vorbei, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht nur, wenn ihr die Predigt abnickt, sondern wenn ihr Liebe zueinander habt. Manchmal besteht diese Liebe untereinander darin, das zurückzustellen, was einem selbst wichtig wäre oder gefallen würde, zugunsten des anderen. Sich zu überlegen, was ist wirklich dran? Was wird in der aktuellen Situation gebraucht? Nicht, was gefällt mir. Ich bewundere alle Lobpreisleiter, denn meistens entzündet sich in Gemeinden das an der Frage des Liedguts und die haben viel auszuhalten. Warum ist mein Lieblingslied nicht gesungen? Das ist doch so viel heiliger, es ist eine moderne Gejaule. Okay, gut. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also du fällst nicht völlig weg, auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. So lesen wir im Philipperbrief. Im Korinther, im ersten, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Warum lese ich euch das vor? Ihr kennt die Bibel, wie sage ich im Schnitt, besser als ich. Ihr habt das schon oft gelesen. Aber ich glaube, wir sind alle so, dass wir immer so ein bisschen ausblenden, was es gerade nicht in den Kram passt. An dieser Stelle nicken wir nämlich immer alle ab, ich selbst eingeschlossen, und stimmen dem zu, denn wir können ja nicht aus. Keiner will sich gegen das Wort Gottes stemmen. Aber dann kommt fast immer so ein innerliches Aber. Bisschen lauter, bisschen leiser, aber meistens kommt ein Aber. Nach dem ganzen frommen Headbanging, wenn wir alles abgenickt haben, was wir nicht verneinen können, kommt ein Aber. Aber was wird mit der Wahrheit? Aber was wird mit unserer Tradition? Aber was wird mit unserer mühsam gewonnenen Erkenntnis? Aber was ist mit den Alten, die da nicht so mitkönnen? Aber was ist da mit den Jungen, die das überhaupt nicht anspricht? Muss ich tatsächlich diese ganzen neuen Lieder mitsingen, wo die Alten so viel schöner wären? Das sind alles Fragen, die kenne ich gut und ihr wahrscheinlich auch. Wir kennen das oft von beiden Seiten. Ich finde es fand sehr lustig. Irgendeinem Punkt meines Lebens kam die Erkenntnis, dass man sich gar nicht so großartig bewegen braucht, um im Kreuzfeuer zu stehen. Ich war schon der Revolutionär des Neuen und ich war schon der Bewahrer des Alten, ohne mich dabei auch nur einen Zentimeter von der Stelle zu bewegen. Es ging einfach nur von einer anderen Perspektive aus, die Kritik. Nun muss man fairerweise sagen, klar, es gibt Grenzen. Es gibt Schwarz und Weiß, rechts und links, und das kann ich nicht immer vereinheitlichen, wie denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. Gut, beim Letzteren denke ich mal, ob das in der Einkochzeit auch so gilt, aber lassen wir das. Mit anderen Worten, es gibt Unterschiede und wir haben sie durchaus beim Namen zu nennen. Es ist nicht alles gleich. Und manchmal müssen Entscheidungen getroffen werden. Da geht nicht beides. Als es bei uns in Lanzer mal darum ging, ob wir nach dieser, sage ich mal, sehr liebebedürftigen Bontempi-Orgel, die da irgendjemand hatte, ob wir danach jetzt ein Klavier oder eine Orgel anschaffen. Da gab es eine dicke, satte Diskussion und nach dieser Diskussion haben wir dann beides gekauft. Diese Art von Kompromiss geht nicht immer, die muss man sich auch leisten können. Manchmal müssen wir uns entscheiden im Leben, auch im Glaubensleben und im Gemeindeleben. Und ob wir Kirche sind, das entscheidet sich an Jesus, am Fundament der Kirche, Jesus Christus, da ist nichts dran zu rütteln. Da kann ich jetzt keinen Kompromiss anbieten, will ich auch nicht. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist das Fundament. Aber, jetzt komme ich mit einem anderen Aber es sind nicht alle Fragen, die uns bewegen, fundamentale Fragen. Wir sind uns noch nicht einig, welches die fundamentalen und welche die nicht die fundamentalen sind. Ja, auch im Haus Gottes gibt es nicht nur das Fundament. Und das ist auch schön so. Ich glaube, wo ihr hier diese Kirche gebaut habt, wart ihr irgendwann froh, als es über Fundament mal ein bisschen was rausging. Fundament ist toll und wichtig, aber man möchte auch noch ein bisschen mehr haben. Sonst könntet ihr eure Gottesdienste ja auf dem nackten Beton hier abhalten. Und was darauf aufgebaut ist, auf diesem Fundament, auch das muss Qualität haben und muss sinnvoll zusammengefügt werden, damit das Ganze zusammenhält, denn am Ende wird das Werk eines jeden offenbar werden. Aber nur so mal unter uns Brüdern und Schwestern, die Statik überlassen wir in aller Regel den Fachleuten. Gestritten wird vor allem über die Innengestaltung, über das, was uns vor Augen ist. Als es bei uns ans Bauen ging, war klar, da kümmert sich ein Fachausschuss drum. Hat 10 Jahre gebraucht, aber hat sich drum gekümmert. Aber ob ein Bild aufgehängt wird da hinten, da haben alle eine Meinung. Und wenn es da was nicht passt, dann kramen selbst die unter uns, die keine Handwerker sind, plötzlich ihr ganzes angelesenes Wissen raus und kratzen dann so ein bisschen rum am Mörtel. auch am Mörtel der Liebe, weil der eine Stein aus ihrer Sicht plötzlich ganz woanders hingehört. Wenn ich das immer so ein bisschen bespötte, nehmt's mir nicht krumm. Das ist immer so meine Art, mit Dingen fertig zu werden. Ich mache mich dann darüber lustig. Am meisten mache ich mich selber lustig, da gibt's eine Menge Krummes. Aber egal. Ich bin an dieser Geschichte, denke ich, nicht anders als andere. Habe ich schon gesagt, es gibt auch Dinge, die mich stören, nerven oder sonst was. Und ich stimme dem Wort Gottes ja zu. Aber immer wenn es konkret wird, da wird es halt schwierig. Hier so eine Predigt abzulassen nach dem Motto, habt euch gefälligst lieb, danach ist alles Paletti, das wäre jetzt Heuchelei hoch drei. Gut, heutzutage steht ihr da auf 3D, aber egal. Es juckt einen schon manchmal in den Fingern, so richtig was zu sagen, und dann merkt man, naja. Es gibt auch immer wieder was in meiner Heimatgemeinde, an dem ich mich reibe. Und es juckt mich. Es juckt mich da, auch mal was in eine völlig andere Richtung zu bewegen. Das ist menschlich und vielleicht ist es auch manchmal dran. Aber es gibt zu Recht auch immer ein Fragezeichen in mir. Meines Erachtens ist es darum ein heiliges Fragezeichen, das sagt, ist es wirklich so wichtig? Ist es den Aufstand wert? Manchmal ist es das. Aber in der Regel seltener, als ich im ersten Moment denke. Ich glaube, an diesem Problem hängen wir alle. Wir alle stimmen zu, dass es Wichtiges und Unwichtiges gibt, aber sind uns halt nicht einig, was ist. Und das ist ein mühsamer Findungsprozess. Freitag hat eine alte Freundin von mir, wir haben so ein Ehepaar-Hauskreis, hat dann gesagt, da gibt es eine Person in der Arbeit, mit der hat sie ein Problem und sie betet jetzt schon seit Wochen immer wieder mal drüber, soll sie ihr bestimmte Dinge sagen oder nicht. Und bis jetzt hatte sie noch keine Freigabe von Gott, aber sie ringt noch damit, also es lässt sie nicht los. So geht's uns. Wir sehen Nächstenliebe als tolles Prinzip an, eben bis uns dieser Nächste gewaltig auf den Wecker geht. Wir alle wollen Versöhnung, aber wir hätten gern ein paar Garantien, dass nach unserem ersten Schritt von der Gegenseite auch einer folgt. Noch lieber wäre uns, wenn von der Gegenseite der erste Schritt käme. Denn wir alle sind Menschen. Wir sind unsicher, wir sind ängstlich, wir wissen nicht, was rauskommt am Ende. Wir sprechen gerne vom Glauben und vom Wagen, aber das Vertraute ist uns eben vertraut. Es ist sicher. Und in unserem eigenen Leben glauben und scheitern wir damit. Und glauben wieder. Und wir sind angefressen, manchmal zu Recht. Wenn uns jemand zu unseren Glaubens- und Lebensproblemen von oben herab ein paar schnelle Ratschläge erteilt, breitbeinig, à la John Wayne auf der Kanzel abgefeuert, wie er dann in den Sonnenuntergang reitet, ne, so als Gastprediger kann man sich da richtig schön einfach machen. Ich bin ja dann wieder weg. Und so geht's euch aber auch, wenn ihr dem anderen einen Rat geben wollt. Oder seht, da stimmt was nicht, oder es reibt sich irgendwas. Und dann merken wir, es ist nicht einfach mit der Gemeinde. Und auch Hausbau ist nie einfach. Wer behauptet, Hausbau sei einfach, hat noch keinen durchlitten oder irgendeine Fertigteilbaufirma gefunden, die das wirklich ganz schnell so hinzimmert. Aber ich glaube da nicht wirklich dran. Ich glaube, dass es immer Entscheidungsprobleme geben wird und anstrengend ist und teuer werden kann. Und jeder Fehler wird nochmal teurer. Und es sind so wahnsinnig viele kleine Entscheidungen zu treffen. Trotz dem allerbesten Architektenplan. Wenn du dahinter merkst, eigentlich wäre eine Steckdose da hinten ganz günstig. Red mal mit dem Elektriker. Okay. Wir kommen an diesen Entscheidungen nicht vorbei. Am besten ist, wir treffen die wirklich wichtigen Entscheidungen in Einigkeit. Wo das nicht möglich ist, da treffen wir sie als gute christliche Basisdemokraten in Mehrheit. Das ist halt immer so unsere Geschichte hier, auch als Baptisten. Wie wir uns als Urdemokraten verstehen, die Mehrheitsentscheidung, die hat schon was für sich, aber in diesem Fall ist die Mehrheit gut beraten, sich nicht als Sieger misszuverstehen. Denn das stempelt die anderen automatisch zu Verlierern ab. Und schon hast du wieder ein geteiltes Haus. Du hast eine Entscheidung getroffen und hinterher sagen, ja, habe ich mir so gedacht. Und dann lassen sie es richtig raushängen. Und die anderen arbeiten sich innerlich Jahre daran ab, mit dieser Entscheidung zu leben, die vielleicht ihren Glaubens- oder Traditionsprinzipien widerspricht. Besser ist, du arbeitest auch dann, auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast, immer im versöhnlichen Bereich, so gut du kannst, in der Liebe aufeinander zugehen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ich rede das jetzt nicht so aus dem Blauen raus. Es gibt also bei uns auch zu Hause, also ich spreche in meiner Gemeinde, durchaus Entscheidungen. Vor Jahren haben wir mal eine getroffen und ich merke, wie schwer es manchen fällt, immer noch diese Entscheidung zu akzeptieren. Demnächst werden wir andere treffen. Ich denke, von meiner persönlichen Einschätzung, da werde ich verlieren. Ich werde damit leben. Es ist interessant, es mal von der anderen Seite zu sehen. Heißt das nun, wir müssen als Christen immer alles in einer Einheitsfarbe streichen? Alle Unterschiedlichkeiten übertünchen, weg damit, den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Offensichtlich braucht es das scheinbar manchmal für eine Zeit. Aber interessant ist, jetzt bin ich landlich wieder bei Mauke, ich wisst, ich habe mit Mauke angefangen, dass es das auf Dauer gar nicht braucht. Sobald die Grundierung gelegt ist, die Grundlektion gelernt oder wieder gelernt ist, kann man vielleicht etwas Neues darauf auftragen. Nach all den Jahren des Streits kam eben diese Geschichte mit der Einheitsfarbe. Und nach Jahren der Wiederannäherung des gemeinsamen Gottesdienstes war auf Mauke irgendwann die Zeit reif, die Kirche wieder in den unterschiedlichen Originalfarben zu streichen. Nicht, weil die Dörfler den alten Streit wieder neu anfachen wollten, sondern weil sie sich jetzt innerlich so weit geeinigt hatten, gefunden hatten, dass sie dazu bereit waren, Einheit auch in Vielfalt, in Unterschiedlichkeit zu leben. Und dass diese Vielfalt ihren Raum auch in der Kirche haben kann. Alle Besucher, nicht nur die Reiseprospekte, sagen, es wäre so, dass nicht nur die eine Hälfte der Kirche ihnen schön ist und die andere hässlich, sondern alle Besucher bestätigen, dass beide toll sind. Mit richtig Liebe und mit Herzblut gemacht, nur eben halt verschieden in ihrem Stil. Und ich denke, daraus lässt sich was lernen. Ökumenische Bemühungen, gemeindliche Bemühungen, Versöhnungsbemühungen brauchen ihre Zeit. Und die Lösung muss nicht immer im Ausschluss, ja nicht einmal im Kompromiss bestehen. Manchmal kann man auch einfach das, was dem anderen wichtig ist, stehen lassen und sich darüber freuen, dass der das schön findet. Vielleicht findet man es irgendwann sogar selber gut und wenn nicht, mei, es taugt dem anderen, es dient seinem Glauben. Und denkt doch an euch, ich meine, ich weiß schon, die meisten Lügen sind höfliche und dann muss man halt dem anderen irgendwas Nettes sagen. Die ist auch sicher in der Kirche verbreitet. Manchmal weißt du nicht, was du sagen sollst. Aber wenn du genau darüber nachdenkst, gibt es vielleicht irgendwas, was du loben kannst, auch wenn dir die Musik nicht gefallen hat. Es muss ja nicht gleich ein sarkastischer Kommentar werden, dann sind Richtung deine Schuhe haben mir gefallen, als Kommentar zum Lobpreis. Oder ihr sagt einfach mal nichts, ist auch okay. Nehmt einander an. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. So wird euer Haus Bestand haben. Gott segne euch darin und ich wünsche es eurem Haus. Ihr habt ein so tolles Haus hier, ich komme richtig gerne hierher. Macht was draus. Amen.